Du bist schön, ich bin extrem. Zusammen könnten wir vielleicht der Sterblichkeit entgehen. Heben nicht ab, lass uns in Ruhe. Schaffner sagen Festlichkeiten in ihr Mikrofon. Im Licht des Regionalzugs kann ich dich glitzern sehen, 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 sehen. Becky zeigt mir jetzt das Schöne. Alle Frauen pinkeln hier im Stehen. Ich habe eine gute Idee. Wir könnten einfach nackt gehen.
Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher-Podcast. Einmal im Monat, manchmal ein ganz klein bisschen öfter, gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Rahel Clara Kieslinger oder kurz Rahel. Musikerin aus Wien oder doch aus dem Waldviertel, das werden wir noch klären. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Du stammst aus dem schönen Ort Etzelsreit aus dem Waldviertel, bist aber nicht auf einem Bauernhof in dem Sinn groß geworden, sondern in einer alternativen Bauernhof-WG, könnte man vielleicht sagen. Da war die Karriere als Künstlerin eigentlich schon quasi aufgelegt, oder?
Ein bisschen, ja, weil uns Kindern auf diesem Hof eigentlich immer schon so die Möglichkeit mitgegeben wurde, dass man alles sein konnte, was man vielleicht immer schon ist oder was man immer schon wollte und was man sein will. Und deshalb war das eine sehr logische Konsequenz für mich, dem dann zu folgen, dem Ruf der Bühne.
Dem Ruf der Bühne. Die Angaben über die Bevölkerungszahl von Etzelsreit schwanken ein bisschen zwischen 33 und 44, je nach Quelle. Die Frage ist jedenfalls, wie wächst man auf, wenn einen jede und jeder im Ort kennt? Ausflippen, anders sein als der ländliche Mainstream ist da jetzt nicht ganz leicht, oder?
Da hast du vollkommen recht. Ich bin dann in ein bisschen größeres Dorf bin ich dann gezogen, aber das war auch eher so von der Einwohnerinnenzahl, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ich meine, das wahnsinnig Schöne am Land ist natürlich die Natur und die vermisse ich auch sehr in der Stadt. Und was in der Stadt das Schöne ist, ist vielleicht die Anonymität und dass einen eben die Leute nicht komisch anschauen, wenn man einen Namen hat, der nicht so klingt wie Jacqueline oder Michelle. Oder wenn man so Kleidung anhat, die vielleicht nicht so ausschaut wie aus dem Einkaufszentrum, weil meine Mutter hat immer so Kleider für mich genäht. Und einmal hat dann so ein Kind gesagt, Rahel, wieso hast du eigentlich immer nur so braune Sachen an? Voll.
Weil es so gut zum Land passt.
Ja, und weil es auch schön ist. Warum sollen Kinder immer nur so quietsch, rosa und blau tragen eigentlich?
Du hast in einem Mika-Interview ein bisschen erzählt über diese Kindheit und hast gesagt, ihr wart da mehrere Familien und ihr habt gehabt Pferde, Pfaue, Schafe, Gänse, Katzen, Hamster, Frösche und alles mögliche andere, was als Tier durchgeht. Dein Bruder und dein Cousin sind da sogar mit dem Pferd in die Schule geritten. Das klingt alles so nach Astrid Lindgren. Hm. Wie geht es denn heute dort zu? Haben die nach wie vor kein Satellitenfernsehen und keine E-Scooter? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Es ist ein bisschen moderner geworden, aber das existiert nach wie vor. Jetzt vor kurzem ist das Pferd gestorben. Die Muna, die war, glaube ich, so zwischen 30 und 40. Genau, und es war wirklich toll. Man muss sagen, das war wirklich so meine früheste Kindheit. Aber es war schon relativ absurd. Mein Bruder hatte irgendwann mal eine Hasenzucht und hat dann so, ich weiß gar nicht, wie legal das war, aber hat dann so Hasenfelle und so verkauft auf seinem kleinen Hofladen. Und ich hatte auch immer wieder so einen Hofladen. Ich habe schon früh begonnen, Sachen zu verkaufen, obwohl ich jetzt Kapitalismus blöd finde. Aber ich hatte immer schon so kleine Businesses als Kind und ich finde es irgendwie cool, wenn Kinder schon früh irgendwie so Eigenverantwortung gelehrt wird und irgendwie ihnen gezeigt wird, was sie alles schon machen können, obwohl sie Kinder sind, dass es nicht einem im Wege stehen muss.
Wir kommen jetzt dann langsam in die Gegenwart. Aha. Aber in der Zwischenphase haben wir zwischen der Kindheit und der Gegenwart haben wir noch einige Stationen jetzt quasi beruflich, persönliche Assistentin, Sprecherin, Eisverkäuferin, Schuhfabrikantin, Galoppiere, Barista, Babysitterin und vor allem Schauspielerin. Was wäre denn dein Plan B gewesen, wenn das mit der Musik jetzt nicht geklappt hätte?
Für mich war das ein sehr weites Feld, also Bühne und Kreativität. Ich glaube, ganz am Anfang, als ich nach Wien gekommen bin, dachte ich echt so, hä, was mache ich jetzt? Ich wusste nicht, will ich jetzt nähen, will ich jetzt Filme machen, will ich malen? Und dann kommt man so drauf, wo die eigenen Talente liegen. Glücklicherweise kann man dann nicht alles machen. Voll, und jetzt bin ich halt in der Musik gelandet und finde es gerade sehr gut und habe aber auch keine Grenzen. Natürlich gibt es dann so, aus logistischen Gründen entstehen dann auch Grenzen, was möglich ist. Aber ich finde es einfach total toll, wie viele Möglichkeiten des Ausdrucks es eigentlich gibt.
Du hast als Schauspielerin unter anderem bei der legendären Elfriede Ott gelernt, entnimmt man deiner Biografie. Was hast du denn von ihr oder von ihrem Umfeld gelernt?
Das war ja schon noch so sehr alte Schule, würde ich sagen. Ich habe da Nestroy gespielt im Sommertheater. Ich habe nicht wahnsinnig viel Erfahrung als Schauspielerin, sage ich auch immer ehrlicherweise dazu, weil ich habe das nicht so gut ausgehalten. Ich habe, glaube ich, auch oft ein Problem mit Autoritäten. Ich wäre auch, glaube ich, mal fast von der Schauspielschule geflogen. Genau. Und jetzt finde ich es einfach so cool, dass ich so die Zügel in der Hand habe und dass ich selbst entscheiden kann, eben, wie ich auf der Bühne ausschaue, was ich auf der Bühne sage. Das ist eine unglaubliche Freiheit eigentlich. Und noch dazu hat man dann auch politische Meinungsfreiheit in Österreich. Und das ist, ja, das ist irrsinnig cool und manchmal auch ein bisschen viel, wenn man so viele Möglichkeiten hat.
Immerhin hast du die Schauspielerei ein bisschen mitgenommen. Einerseits arbeitest du ein bisschen mit dem Theater zusammen, das werden wir gleich noch klären. Mhm. Und vor allem halt auch in deinen Videos, denke ich, merkt man schon, dass du da was studiert und gelernt hast. Wie viel Aufwand ist denn das? Also das scheint da ja doch sehr wichtig zu sein, die Videos, oder sehe ich das falsch?
Die sind mir auf jeden Fall wichtig. Ich bin deiner Frage vorhin sehr elegant ausgewichen. Ich dachte dann so, eigentlich habe ich sie gar nicht beantwortet. Von der Efi Ott habe ich, glaube ich, gelernt, um noch darauf zurückzukommen, wie man sich auf einer Bühne bewegt und wie man Raum einnimmt. Zwar ganz am Ende dann schon, da habe ich dann Nestroy gespielt und dann, das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe und da hat sie mir dann sehr gratuliert und das war irgendwie cool, weil sie diese Rolle auch als Kind, nicht als Kind, als junge Frau gespielt hat. Es war dann irgendwie eine Ehre, dass sie dann sagt, das fand sie cool. Mhm. Voll. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren.
Naja, aber ich bin immer noch begeistert, dass du die Frage noch beantwortet hast, wo ich schon gedacht habe, das war jetzt deine
Antwort. Das war jetzt die Antwort, aber die war nicht zufriedenstellend.
Ja, das ist cool. Naja, gehen wir einfach zum nächsten. Auf dem kapitalistischen Portal Spotify steht über dich zu lesen, Rahel macht Musik für die Merkwürdigen. Mhm. Das steht wahrscheinlich auch in anderen Portalen. Wie würdest du die Gruppe definieren? Was sind denn Merkwürdige?
Ich glaube eben, dass wir alle merkwürdig sind. Ich habe das dann nochmal so definiert und habe mir dann gedacht, vielleicht ist es Musik für Leute, denen gesagt wird, dass sie merkwürdig sind. Und das kann, glaube ich, total mühsam sein. Also weiß ich aus eigener Erfahrung und es ist immer so, hä, du bist so weird und ich bin so, du bist selber weird. Also wer definiert denn das, was merkwürdig ist? Aber voll, ich mag schon mit meiner Musik Leute ansprechen, die vielleicht so ein bisschen marginalisiert sind, die vielleicht immer ein bisschen kämpfen mussten, dass sie akzeptiert werden. Ja, das ist mir wichtig.
Und so klein ist die Gruppe ja dann doch nicht, ganz offensichtlich.
Sie wächst.
Ein Zitat noch so aus der Spotify-Ecke mit schrullig schillernder Lyrik und verspieltem Ernst. Und da ist was dran. Also Texte sind dir auch sehr, sehr wichtig. Wolltest du eigentlich nie als Poetry Slammerin auftreten? Mhm. Wann erscheint dein erstes Buch mit deinen Texten?
Ah, das ist eine schöne Frage. Der Nino aus Wien hat jetzt ein Buch geschrieben. Das ist so eine Sammlung aus Texten und er hat es vor 11 Jahren schon angekündigt. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich das letztens auch in einem Interview gesagt habe, dass ich das tatsächlich gerne mal machen würde. Und dann dachte ich so, ist ja eigentlich völlig wurscht. Man kann sowas ankündigen und dann 30 Jahre später kann man das dann machen. Also voll, Poetry Slam hat mich eine Zeit lang, als es so modern war, ich würde sagen, jetzt ist es ein bisschen out, aber das hat mich schon fasziniert. Mittlerweile kann ich mit diesem Duktus nicht so viel anfangen. Ich glaube, es ist irgendwie...
Ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt keine Poetry-Slammerinnen zugehört haben wollen.
Nein, es gibt ganz tolle Leute. Ich glaube einfach, mir gefällt diese Form nicht so gut mittlerweile. Aber ich habe natürlich ganz viel Texte gesammelt und so auch so Gedichtform-Zeug und werde mal sehen, wie das in Zukunft sein wird. Aber Text ist mir sehr, sehr wichtig und ich freue mich, dass ich mittlerweile meine eigene Sprache finden habe können, zum Teil.
Schnappen wir uns mal einen Song, einen wahrscheinlich deinen erfolgreichsten, wenn man sich zumindest die Aufrufzahlen anschaut, neben Tap Tap Tap, das wahrscheinlich bislang der größte Hit war sozusagen, aber Schaffner, wie kommt man zu sowas, wie ist dieser Song entstanden?
Ja, ich freue mich, weil am Anfang wurde ich dann immer auf Tap 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 angesprochen und dann ist es irgendwie schön, wenn man dann ja auf ein anderes Lied angesprochen wird. Und letzte Zeit werde ich tatsächlich sehr oft auf dieses Lied angesprochen. Ich weiß nicht, das macht mir Spaß. Es ist sehr leicht gegangen, das zu schreiben. Es war ganz, ganz flockig, irgendwie locker flockig, so auch wie der Text ist. Und ich habe auch nicht so viel über den Text nachgedacht. Ich wollte ein bisschen so eine Kinderbuchsprache, glaube ich. Ich wollte so ein bisschen Schlaraffenland für Erwachsene. Ja, und der Song macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ich spiele live auch immer Cowbell dazu.
Und wenn man generell das neue Album hernimmt, das der Haubendacher zum Beispiel auch sehr gelobt hat, aber da ist er nicht der Einzige. Wie lange hast du an dem gearbeitet? Wie ist das entstanden? Siehst du das eher als eine Sammlung von Songs oder ist das eine geschlossene Entität?
Für mich ist es jetzt schon eine geschlossene Entität.
Bin übrigens ein bisschen stolz, weil das Wort Entität ist mir spontan eingefallen.
Das ist toll, da kann man echt stolz sein.
Ich hoffe,
sein,
dass es passt, also bin nicht sicher, wenn man jetzt googeln würde.
Ich habe es jetzt gleich so verwendet, du hättest doch was ganz anderes sagen können. Voll. Ja, da großes Shoutout an den Raphael Krenn, mit dem ich zusammenarbeiten darf, schon sehr lange mittlerweile. Und genau mit dem sind all diese Songs entstanden. Das ist mein Co-Songwriter, der hat das produziert, gemixt. Voll. Also, ja, wo fängt man da an?
Naja, wie lange hat der ganze Prozess gedauert?
Ist ein bisschen schwierig festzustellen. Ich würde jetzt mal sagen ein Jahr. Aber vielleicht ist es auch total falsch, weil ich habe kein Zeitgefühl.
Mhm. Und wie passiert es dann, wenn du mit dem Raphael arbeitest? Kommst du dann mit einer textlichen Idee, mit einer Songidee und ihr arbeitet dann gemeinsam am Sound? Oder wie geht das?
Es ist oft so, dass er schon Ideen hat und ich dann dazu Texte schreibe. Es ist aber auch oft so, dass ich dann so sage, hey Raffi, mir fällt da gerade ein Text ein. Und oft sitzt der Raffi, weil er ist einfach süchtig nach Gitarre spielen. Oft sitzt er einfach da mit der Gitarre und spielt irgendwas. Und dann sage ich so, hey, das finde ich gerade voll schön, bitte hör nicht auf, das zu spielen. Und dann schreibe ich schnell irgendwas, weil ich es immer auch sehr inspirativ finde, wenn er spielt. Und dann... genau, und dann steht irgendwie so was Neues und das ist eigentlich das Allerschönste. Also ja, dieses kennen, glaube ich, alle Leute, die kreativ sind, wenn dann wirklich irgendwas Neues geboren wird, was man so noch nicht kannte, das ist irgendwie ganz besonders. Ja.
Jetzt ist das Album ja tatsächlich erst ein paar Tage alt, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs. Wie waren da die ersten Reaktionen?
Oh, voll schön. Also ein Shoutout an dieser Stelle an die Nadja von meinem Label, die das echt sehr gut unter die Leute gebracht hat. Und ich habe bisher eigentlich wirklich nur schöne Rezensionen gelesen. Also ja, hat mich selbst verwundert. Da war noch keine einzige Zeile, die irgendwie, wo irgendwie so war, so finden wir nicht so cool. Ja.
Man muss schon sagen, die Nadja macht einen guten Job und viele Kolleginnen von ihr auch da draußen.
Ja.
Aber so schwer ist es in deinem Fall gar nicht, weil wenn ich im Auto den Radio aufgeschaltet habe, ist schon Rahel von FM4 runtergekommen. Also
ja.
Ist jetzt nicht so ganz aus der Welt, ne?
Voll, auch da, also FM4 hat mich echt von Anfang an unterstützt. Ich muss sagen, ich bin irgendwie schon mit so einem relativ großen Selbstvertrauen an das Ganze rangegangen. Ich habe so, bevor ich meinen ersten Song veröffentlicht habe, habe ich den ganz groß angekündigt. Und alle waren so, hä, jetzt, du kannst nicht gleich irgendwie so eine große Karriere hier ankündigen, sondern schau erst mal, was daraus wird. Aber ich war mir, und so, ich bin trotzdem noch am Anfang, aber trotzdem war ich mir irgendwie sicher, dass ich das ernsthaft machen mag. Und FM4 hat das dann auch gleich verstanden. Und das war sehr schön.
Da muss ich leider noch einmal Spotify erwähnen. 48.617 monatliche Hörer und Hörerinnen, wie ich das letzte Mal geschaut habe. Das klingt eigentlich erstmal viel, weil ich glaube, das sind regelmäßige Listens. Trotzdem nehme ich mir an, dass die Zahl an Immobilien, Privatjets und sonstigen sich jetzt noch eher in Grenzen hält. Aber geht sich das schon aus? Lebst du da schon von deinen Konzerten? Also von der Platte kannst du ja jetzt noch schwer leben, aber hast du das Gefühl, du bist da jetzt eigentlich schon in sicheren Gewässern oder ist das noch sehr raue See?
Das ist die Frage, die man, glaube ich, nicht so gerne gestellt bekommt.
Sorry.
Naja, aber es ist eigentlich auch sehr wichtig und ich glaube, mittlerweile reden auch mehr Leute darüber, aber es ist schon ein Kampf. Ich glaube, ich bin sehr gut auch im Überleben. Das hilft auf jeden Fall. Wenn ich jetzt sehr shoppingsüchtig wäre, dann wäre es schwieriger.
Aber bei arrivierten Bands habe ich den Eindruck, die leben wirklich eher von den Touren, von den Konzerten, meinetwegen vom Merchandising. Es hat auch schon Bands gegeben, die gesagt haben, wir verkaufen mehr T-Shirts als Platten.
Ja, voll.
Aber wie ist das bei dir? Du bist ja eher noch am Anfang deiner Karriere, hätte ich den Eindruck.
Ja, sicher.
Ist trotzdem das Percentage quasi so, dass man sagt, ja, Konzerte, das ist das, wo am ehesten was übrig bleibt?
Also ich im Moment schaue ich auch, dass ich viel Vorband spiele, weil man da natürlich so im besten Fall ein bisschen Publikum generieren kann. Und das ist eine wahnsinnig undankbare Sache. Also da bleibt überhaupt kein Geld übrig. Insofern, AKM ist natürlich immer nett, kommt ein bisschen Tantieme rein und dafür muss man nichts machen.
Doch, man muss Musik machen.
Man muss Musik machen, aber das passiert halt so passiv irgendwie. Das hat man ja schon gemacht. Voll, ich müsste es mir jetzt mal durchrechnen, aber ich bin im Aufbau.
Sehr gut. Du warst 2023 unter den Top 5 beim FM4 Award. Was löst sowas aus? Also kriegt man dann Konzertbuchungen oder was auch immer?
Ja, also man muss schon sagen, was einfach hilfreich ist, ist, wenn man viele Leute hat, die für einen voten. Und deshalb kann man immer, finde ich, nicht sagen, wie viel sowas zählt. Mhm. Aber ich glaube, für die breite Masse heißt es schon irgendwie viel. Und dann ist es so, Amadeus-Nominierung, in Deutschland mögen sie das auch voll gerne. Ich glaube, eine Amadeus, oder jetzt waren es zwei, das ist auf jeden Fall cool, ich bin wahnsinnig dankbar. Ich glaube, so richtig viel bringt es dann, wenn es so, Bibiza ist zum Beispiel in 6 Kategorien nominiert dieses Jahr. Ich glaube, da verzeichnet man dann so ein bisschen noch größere Erfolge dadurch. Ich finde es ein bisschen schade, dass so Frauenquote ist immer noch nicht so cool beim Amadeus leider. Und es sind sehr viele, die seit Jahren sind immer so dieselben Leute nominiert. Und es ist auch, finde ich, für mich habe ich das Gefühl, es ist sehr viel Schlager auch und so. Das verstehe ich nicht ganz. Aber ich bin FM4 sehr dankbar. Die RedakteurInnen, die entscheiden das dann, ob man nominiert wird. Voll. Und ich durfte letztes Jahr auch dann für ein paar Sätze durfte ich auf die Bühne vom Volkstheater und moderieren. Und das hat mir voll Spaß gemacht.
Okay, da könnte sich noch ein neuer Karriereweg anbahnen.
Ja, ich bin voll offen.
Okay, super. Ruft's an, schreibt's E-Mails, schreibt's
bitte
Messages. Als Inspiration hast du mal Annette Humpe und Patti Smith genannt. Beide haben mich zumindest sehr geprägt in meiner Jugend. Kann ich super nachvollziehen, ist irgendwie auch total stimmig und trotzdem macht das was auf. Bei Nena habe ich mir jetzt vielleicht ein bisschen gewundert, wie weit gehst du denn mit ihr mit, was ihre Haltungen in den letzten Sommer 5 Jahren angeht?
Ah, da gehe ich gar nicht mit und Nena ist mir auch, ich glaube, Nena war sehr wichtig für die Zeit, in der sie gelebt hat. Die Musik ist mir persönlich ein bisschen zu eindimensional. Ich glaube aber trotzdem, ich finde es sehr spannend, mir anzuschauen, was macht kommerziell erfolgreiche Pop-Projekte aus. Und ich habe das Gefühl, da gibt es irgendwie manchmal so eine Formel dahinter. Und manche Artists von heute machen sich das sehr zu eigen. Und es gibt echt so ein paar Leute, die sich diese ganze neue deutsche Welle so sehr, dem die so verinnerlicht. Und das finde ich irgendwie spannend. Und Nena war schon Ikone, so mit Achselhaaren. War schon wahnsinnig wichtig.
Ja, und die Humpes ist, das waren für mich wichtig mit Ideal.
Sehr.
Das heißt, du hast das schon gehört, obwohl das jetzt eigentlich nicht mehr deine Generation war, hast du das in der Plattenkiste deiner Eltern gefunden oder wie?
In der Plattenkiste meiner Eltern war vor allem so, ich sage immer Hippie-Musik, so sehr viel Woodstock. Schon auch sehr viele Männer, aber dann doch auch, glaube ich, ein bisschen so am Rande Janis Joplin. Ich kann sie nicht aussprechen,
Joan Baez.
Joan Baez, genau. Wo ich immer noch nicht den Film gesehen habe, würde ich wahnsinnig gerne mal anschauen. Tracy Chapman haben wir sehr viel gehört. Habe ich letztens wieder entdeckt, dachte ich so, so tolle Musik. Und Ideal und so Neudeutsche Welle habe ich ein bisschen später entdeckt.
Betty Smith ist nach wie vor sehr präsent und finde ich geht auch großartig mit sozialen Medien um. Insta zum Beispiel macht sie super, finde ich so total seriell.
Voll.
Da komme ich jetzt zu Insta. Dein Account heißt Radikal Rael. Und ich habe mir gedacht, das wäre ja auch ein Weltklasse-Künstlerinnen-Name gewesen.
Ja, ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich glaube, einerseits, weil es eine Nazi-Band gibt, die heißt.
Ups.
Warte, wie heißen die nochmal? Die sind Radikal. Oder irgendwie so ähnlich.
Oh.
Und mit denen, das habe ich dann kurz gedacht, fand ich irgendwie doof. Und ich glaube, ich hätte halt sehr viele Fragen bekommen, so, radikal, ist sie jetzt linksradikal? Sowas hat mich dann, hätte mich dann, glaube ich, ein bisschen genervt.
Und Rahel geht aber, weil ich meine, so suchmaschinentechnisch ist das jetzt vielleicht nicht die allerbeste Wahl gewesen.
Ist nicht die allerbeste Wahl. Man lernt. Ich habe die Entscheidung auch damals, ich habe mir das ausreden lassen, weil ich selbst hatte schon so ein Gefühl, dachte so, das bringt irgendwie nichts. Man darf nicht immer auf Männer hören.
Ja, wahrscheinlich oft. Ja, aber ich glaube, es geht jetzt trotzdem gut. Ich glaube, in Österreich zumindest weiß man, was mit dem Namen verbunden wird. Finden tut man dich auch.
Es geht.
Ja, schon. Also, na, das lassen wir so stehen und du wirst einfach daran arbeiten, dass der Rest der Welt dich auch unter diesem Namen kennenlernt. Im April gibt es zum Beispiel eine Minitour nach Deutschland, München, Köln, Hamburg, Berlin. Wie weit hat dich Deutschland denn schon entdeckt?
Ich habe letzten Sommer, also 2023, habe ich zum ersten Mal, ich habe auch davor schon in Deutschland gespielt, aber letztes Jahr waren es wirklich sehr, sehr viele Konzerte. Also ich habe über 50 Konzerte insgesamt gespielt und davon, glaube ich, waren 2/3 in Deutschland. Oder noch mehr. Voll, ich habe eine sehr coole Booking Agency, die mich sehr fördern und die mir coole Konzerte verschaffen. Ja, und aber ich glaube, es war schon auch dann von Anfang an eigentlich so tap, 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 war dann gleich in vielen Radios und nur eine Phase und so weiter. Ich kann mich nicht beklagen.
Wo ist denn das beste Publikum?
Das beste Publikum?
Also voll subjektiv, wo hat es dir besonders gut gefallen?
Ich habe Vorband gespielt bei My Ugly Clementine und da waren wir in Leipzig und das war ein sehr schönes Publikum. Ja, ich habe auch mit Buntspecht habe ich auch gespielt, auch in Leipzig, Träubchental, das ist mega groß, kennst du das?
Na.
Da passen so, klingt sehr süß und klein, aber da passen dann so 1000 Leute rein und das war cool. Aber ich habe Lust auf noch größere Konzerte.
Aber ich habe schon öfter gehört, dass Leipzig eigentlich schon interessant ist. Also es gab ja sogar eine Hälfte der Band Viech, die dort ausgewandert ist.
Mhm. Ja, Leipzig ist, ich glaube, die Mieten steigen jetzt langsam. Aber prinzipiell, glaube ich, eine sehr lebenswerte Stadt.
Wien natürlich auch, wo du lebst. Und das bringt mich noch zur Frage, wie war die Übersiedlung, wenn sie auch nicht direkt von Etzelsreit nach Wien gewesen ist, wie war das? Hast du am Anfang die Leute auf der Straße gegrüßt? Und nächster Step dann, wie ist es, wenn man das erste Mal am Donauinselfest spielt?
Als ich nach Wien gekommen bin, fand ich es einfach mega cool, dass ich so viele Möglichkeiten habe, weil ich im Waldviertel schon, ich wollte schon als kleines Kind auf die Bühne, so wie es, glaube ich, vielen Leuten geht, die das dann später mal machen. Ich glaube, wenn man es schafft, irgendwie diesen kindlichen Wünschen gerecht zu werden, dann kann es sehr schön sein. Genau, und dann habe ich das halt in Wien mit allem, was ich zur Verfügung hatte, versucht umzusetzen und habe mich dann überall einfach gemeldet, habe alles Mögliche ausprobiert, Open Calls, Castings, irgendwelche Aufnahmeverfahren. Ich habe echt sehr, sehr viel gemacht und war sehr aktiv und es war auch irgendwie cool. Also ich habe mir echt so zum Ziel gesetzt, einfach diese Stadt kennenzulernen und alle kreativen Leute, die in dieser Stadt wohnen, kennenzulernen. Und so konnte ich mir halt jetzt auch ein Netz aufbauen. Voll.
Wie weit bist du schon auf dem Weg, alle kreativen Menschen in Wien kennenzulernen?
Es ist ganz gut, würde ich sagen. Also ich, zumindest die ich kennenlernen will, die lerne ich auch kennen. Manche will ich nicht kennen.
Okay. Und dann kann sein, dass du zum Konzert gehst und danach mit ihnen plauderst oder?
Voll.
Du und den Raphael hast wo kennengelernt?
Ich habe Radio gehört, ich habe FM4 gehört und da war dann die Musik von einem Rapper, der ein paar Wochen vorher auf meiner Homeparty war. Und dann dachte ich so, boah, mega cool, der läuft auf FM4. Ich würde auch voll gerne auf FM4 laufen. Habe ich ihm einfach geschrieben. Es war ganz weird und also irgendwie der Zufall. Und der hat mir dann halt den Kontakt vom Raffi geschickt. Und ich hatte da echt noch gar keine Erfahrung irgendwie. Und dann bin ich zum Raffi hingefahren und habe ihm was vorgesungen. Und dann haben wir am selben Tag einen Song gemacht zusammen.
Sehr cool.
Voll. Und der Donauinselfest hast du auch noch erwähnt. Das war schön. Das war bis zu dem Zeitpunkt die größte Bühne, auf der ich gestanden bin. Die Distanzen waren wirklich sehr, sehr groß. Ich hatte dann auch das Vergnügen, in Deutschland auf so ähnlich großen Bühnen zu stehen. War cool.
Aber die Distanz ist dann natürlich riesig. Das ist natürlich ganz was anderes als deine üblichen Konzertsettings. Wie versucht man das zu überbrücken? Damit, da stehen ja jetzt vielleicht noch nicht zigtausende Menschen, aber steht da schon ein größeres Grüppchen da und dort und vielleicht sind dazwischen noch Lücken. Wie versuchst du da, die Leute an dich heranzuholen?
Also wenn ich auf so großen Bühnen stehe, dann habe ich meistens schon so viel Adrenalin in mir, dass es dann einfach immer sehr, sehr geil wird. Also ich finde es dann eigentlich leichter, muss ich jetzt mal nachdenken. Aber also manchmal finde ich so ganz kleine Konzerte auch sehr schön natürlich, weil man dann so eine Verbindung hat, automatisch schon, wegen der Intimität des Raumes. Aber ja, ich glaube, da hilft dann einfach dann Adrenalin. Und manchmal ist es dann, kommt immer auf das Setting drauf an. Aber wenn jetzt die da sind, um zu saufen und man spielt irgendwie bei einem, ich habe so bei einem Indoor-Festival in München gespielt und das war dann schwierig, wenn du merkst, so du willst jetzt eigentlich ein ganz ruhiges Lied spielen und wünschst dir gerade, dass alle zuhören, aber das kann man halt auch nicht verlangen. Man kann sie nicht zwingen.
Ist das schlimmer geworden in deiner Wahrnehmung? Du bist jetzt noch nicht so lange im Geschäft. Ich habe halt irgendwann das Gefühl gehabt, jetzt verselbstständigt sich das. Und die ersten Leute drehen sich beim Konzert überhaupt um, mit dem Rücken zur Künstlerin, zum Künstler und plaudern nur mehr mit ihren Freunden und Freundinnen. Mhm. Erlebst du das öfter oder ist das wieder besser geworden? Ist das unterschiedlich in verschiedenen Städten, in verschiedenen Locations? Ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, es hat ein bisschen was mit dem Veranstalter zu tun, obwohl ich niemanden beschuldigen möchte, dass er ein schlechtes Publikum hat. Aber bei manchen gehen sie auch stärker ein bisschen dagegen vor, ja.
Voll, es kommt, glaube ich, auf viele Sachen drauf an. Ich finde es sehr spannend, wie unterschiedliche KünstlerInnen damit umgehen. Ich kenne eine Künstlerin, die dann sehr darauf bedacht ist, dass ihr dann wirklich alle zuhören. Und das funktioniert auch sehr gut bei ihr. Ich kenne andere KünstlerInnen, die dann sagen eben, who am I? Also, warum sollte man jetzt die Freizeit von diesen Leuten, wenn die jetzt gerade da sind und die haben irgendwie ihren besten Freund lange nicht gesehen und dann wollen sie mit dem reden. Aber es ist dann immer so ein Abwägen. Ich bin schon auch ein großer Fan davon, wenn mir die Leute ihre Aufmerksamkeit schenken, weil es dann glaube ich auch, also das sage ich dann immer, ich glaube, dass dann die anderen, ich glaube, dass alle mehr davon haben einfach, weil die sind ja jetzt hier und warum sollen sie jetzt nicht die Musik auch genießen? Und wenn sie es blöd finden, können sie rausgehen.
Ja, meine Meinung. Ihr da draußen, beobachtet euch einmal beim nächsten Konzert. Ich bin mir sicher, ihr habt jetzt gerade ein paar Worte zu viel gewechselt mit der Nachbarin oder dem Nachbarn. macht es später wieder oder geht es raus. Also mir nervt das enormst.
Nervt dich, ja.
Und ja, es bringt mich komplett aus der Konzentration.
Ja.
Es stört mich extrem, weil ich es anders kenne und weil es auch heute manchmal anders geht.
Mhm.
Und ganz schlimm war es, es hat eine Zeit lang dazu geführt, dass Bands, die eigentlich schön leise waren, voll aufgedreht haben. Also ich habe Konzerte von ZZ Top gehört und andere Bands, wo alle dann schon nach ZZ Top geklungen haben, weil alle voll aufgedreht haben, damit sie irgendwie da drüber kommen. Gerade so bei den mittelgroßen Locations ist das oft ein Thema. Selbst bei Massive Attack hat es mich schon gestört, wenn also so leise, wenn direkt neben mir wer redet, dann bringt es mir immer komplett raus und ich verstehe es einfach nicht, weil ich denke mal, die 60 bis 90 Minuten müsste ja so auch gehen. Und wenn du deinen Freund schon lange nicht mehr gesehen hast, dann mach's einfach draußen, mach's einfach später.
Voll.
Trefft euch früher, trinkt davor schon ein Bierchen und quatscht oder so.
Ja, ich finde es manchmal so, finde ich es schade, wenn ich mir Konzerte anschaue und da sitzt eine Person und die, eben wie du sagst, die macht dann irgendwie was sehr Leises, was einfach, wo es wirklich wichtig ist, dass sie die Aufmerksamkeit hat vom Publikum. Dann geht das so unter, das ist wirklich sehr traurig manchmal.
An der Stelle sollte man vielleicht die Damen und Herren von Backwood in Hartberg loben. Die haben das immer ganz gut im Griff, finde ich. Da wird die Reihe hoffentlich irgendwann sowieso spielen, wenn sie dort spielt. Es ist in einem Schloss unter Umständen. Sehr schönes altes Schloss oder im Museum, auch eine gute Location. Oder zur Not im Gwölb. Kleine gut. Location, das ist, schreibt dir das mal auf.
Ich komme vorbei, wenn man mich einlädt.
Ja, Herrschaften, habt's gehört. Ich glaube, sie würde gut in euer Programm passen. Ja, dein neues Album heißt Mignano. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Voll richtig, ja.
Cool. Woher kommt der Name? Worum geht es generell so?
Eine große Frage. Mignano hat einen Sinn, also es hat eine Bedeutung, das Wort. Und gleichzeitig ist diese Bedeutung aber nicht wahnsinnig wichtig. Ich glaube, ich mochte den Klang sehr gerne. Ich finde, es ist so rund. Es ist ein Wort, das nicht viele kennen oder niemand. Manche verstehen dann Lignano. Ich habe schon gehört, so cooler Song, Lignano. Cooles Album, voll. Es heißt, tatsächlich heißt es ungefähr sowas wie erhellen. Für mich steckt auch ein bisschen das Wort Miniatur drinnen, weil meine Texte für mich oft so sind wie kleine Bilder. Ich habe zum Beispiel den Song Kleine Frauen in Bärenfeldern. Ich habe auch den Song Das kleine Kasterl. Ich mag das Wort klein wahnsinnig gern. Ich mag auch das Wort schön wahnsinnig gern. Ist dann immer so die Frage, wie oft setzt man das ein? Ich kann sehr verliebt sein in Worte. Voll, worum geht's da? Um viele Sachen. Es geht um Tod, fällt mir immer als erstes ein. Es geht um so die Schönheit der Welt, die man vielleicht spüren kann, wenn man es schafft, sich von Zwängen zu lösen und von Erwartungen. Das ist für mich irgendwie eine lebenslange Aufgabe. Ich glaube, dass wir das alle noch besser könnten, wenn wir uns mehr versuchen, davon zu lösen. Es geht, ja, manchmal geht es sicher auch um so Zukunftssorgen. Ich habe durch verschiedene Interviews gelernt, dass es auch um Bindungsängste geht. Es geht auch um Bindungsängste.
Okay.
Und es ist anscheinend, das habe ich auch, weil man weiß es ja nicht, man sitzt da im stillen Kämmerlein und schreibt halt Sachen, die einem selber sehr wichtig sind. Und dann sagen einem die Leute aber Sachen dazu und das ist irgendwie spannend, weil viele sich auch angesprochen fühlen, was eben so meine Generation, so Themen meiner Generation betrifft. Und das ist irgendwie schön, wenn das dann so eine universelle Sprache bekommt.
Und wie bist du auf die kleinen Frauen in Bärenfeldern? Übrigens wirklich ein wunderschöner Song. Wie bist du auf das gekommen? Bist du mit dem Zug vorbeigefahren beim Erdbeerland oder wie?
Ich weiß nicht mehr. Also wahrscheinlich schon irgendwie so die Felder des Waldviertels. Ich glaube, das ist ein bisschen, ich mochte auch immer Strawberry Fields gerne. Und dann kommt eben so ein verwunschener Garten, kommt auch vor in dem Song. Ja, es hat mir einfach sehr viel, es macht mir sehr viel Spaß, diese Bilder und Vorstellungen auszuloten.
Früher, meine Liebe, hast du auch Radiospots für Kekse, eine Automarke und sogar eine nicht so schlimme Partei eingesprochen. Und ein Hörbuch habe ich auch gefunden. Machst du sowas noch? Und wenn ja, was würdest du sicher nicht machen?
Also ich würde jetzt nicht
andere Parteien.
Ja, nee, und auf
gewisse andere Parteien.
Voll, auf gar keinen Fall für Nazi-Parteien oder so. Im Moment mache ich das gerade nicht. Voll, aber es hat Spaß gemacht.
Und zumindest mit den Hörbüchern, das würde sicher nicht unbedingt im Weg stehen. Ne?
Voll. Das denke ich auch, ja. Aber im Moment habe ich so Lust, eben, ich hätte Lust auf sowas wie Moderation oder so.
Ja, wir werden das in wir werden das in die Welt tragen. Ja, du bist in Graz eigentlich primär wegen der Theaterperformance Sissi Rent.
Mhm.
Wie kam es zu dieser doch auch sehr ungewöhnlichen Produktion?
Die Aline war mit mir in der Schauspielschule und die führt Regie. Und die finde ich ganz, ganz toll. Das ist auch eine mega tolle Schauspielerin. Und die Sonja, die ist die Schauspielerin. Die ist auch sehr, sehr toll. Und die war auch mit mir in der Schauspielschule. Ich hatte aber weniger mit ihr zu tun. Und dann habe ich der Aline, weil die hat so, wie heißt das nochmal? Wie heißt das Kabarett in Wien? Niedermeyer.
Mhm.
Genau. Da hat sie mal was gemacht, die Aline, und auch im Werk X. Und ich habe das dann irgendwie auf Instagram gesehen. Und ich bin einfach so, dass ich, wenn ich was machen mag, dann gehe ich sehr proaktiv auf die Leute zu. Und dann habe ich ihr geschrieben, hey Aline, ich würde voll gern mal ausprobieren, wie es ist, Theatermusik zu machen. Und jetzt habe ich hier einen sehr kleinen, feinen Rahmen, in dem ich das mal testen konnte. Und ich finde es wirklich sehr angenehm. Ich finde es auch voll schön, dass man an einem Ort sein kann und dass man nicht die ganze Zeit rumreisen muss. Ja, das fühlt sich auch immer noch total komisch an, dass man dann mehrere Termine hat, die alle am selben Ort stattfinden. Das ist ganz komisch, aber sehr schön.
Wie ist das Grazer Publikum und wie ist Graz für dich?
Graz ist voll angenehm, weil ich wohne in einem kleinen Haus im Wald hier in Graz. Das finde ich sehr schön und auch sehr wichtig, weil ich manchmal die Lautstärke von der Stadt, von diversen großen Städten gerade nicht so gut aushalte. Und die Leute sind auch sehr, sehr süß hier. Voll.
Und das Publikum ist auch freundlich.
Ja, auf jeden Fall.
Gespielt wird im Artists. Auch eine interessante Location, weil ich glaube, viele Leute in Graz kennen das gar nicht wirklich.
Gell? Ich kann es auch nicht.
Ja, es ist halt nicht so eine klassische Konzertlocation, wobei Fritz Ostermeier hat vor kurzem dort einen Auftritt gehabt und da war ich das erste Mal dort. Und
mir gedacht,
wieso kenne ich das nicht?
Ah ja, cool.
Ja, es ist halt erst ein bisschen im Entwicklungsstadium.
Ich habe auch die Stadium-Stadion-Schwäche.
Ja.
Ich habe auch die Hausarzt-Schwäche.
Ja. Stadium und Stadion ist C, ja.
Ja.
Das bringt uns eh schon zu unserem letzten Programmpunkt, nämlich zum Word-Rap. Es ist ein schrecklicher Begriff, aber mir ist kein besserer eingefallen. Wenn dir einmal einer einfällt, sehr gern.
Mhm. Sie verwenden aber alle, Entschuldigung.
Ja, eben. Und das ist, glaube ich, gerade Teil des Problems auch für mich, weil ich würde gern anders sein als die anderen, geht sich da aber nicht aus. Das Spiel ist aber im Wesentlichen dasselbe wie bei den anderen. Kurze Fragen, kurze Antworten, Entscheidungsfragen, die Schmerzen bereiten vermutlich, aber egal. Lieblingsregisseurin?
Jesus Christ, das ist immer so schlimm, wenn man sich nicht vorbereiten kann auf sowas. Ich sage eine Regisseurin, die ich besser finde als Schauspielerin, zählt das auch?
Sicher.
Greta Gerwig.
Mhm.
Die hat Barbie gemacht. Ich habe Barbie überhaupt nicht gesehen, aber die ist eine wahnsinnig coole Schauspielerin und sicher auch eine tolle Regisseurin. Barbie ist nur nicht so mein Geschmack, aber sie hat in dem Film Frances Ha mitgespielt und sie hat vielleicht auch ein bisschen Co-Regie geführt, glaube ich sogar. Mhm. Ja.
Meryl Streep oder Jodie Foster?
Ich glaube, ich weiß gar nicht wahnsinnig genau, wer Jodie Foster ist. Hat sie rote Haare?
Ja, meistens, glaube ich.
Mhm.
Und zwar die Karriere hat begonnen bei Taxi Driver, weil der Herr De Niro jetzt wieder in allen Medien war, hat man da relativ viel gesehen. Hat bei Schweigende Lämmer mitgespielt und wahrscheinlich bei ungefähr 250.000 anderen Filmen.
Ja. Aber spielt sie immer so depressive?
Sie ist halt
depressive?
Eher Intellektuelle. Ja. Und die Meryl Streep ist halt, glaube ich, ein anderer Typus.
Nee, Meryl Streep würde ich sagen, einfach weil ich sie besser kenne. Okay. Und weil sie aber auch, was hat Meryl Streep so gemacht?
Naja, was du wahrscheinlich auch nicht so gesehen hast, waren diese ABBA-Filme. Aber
doch, die habe ich auch gesehen.
Okay.
Aber sie hat, glaube ich, als sie jung war, sie hat vielleicht auch ein bisschen, ich sage einfach Meryl Streep.
Ja, passt. Ich glaube, Filmkenner und Kennerinnen, die da jetzt zugehört haben, leiden eh auch still ein bisschen. In der Pension dann, Waldviertel oder Wien?
Afrika.
Oh, und wo dort?
Ich weiß nicht so genau. Aber ich habe immer noch so eine komische, ganz falsche, romantisierende Vorstellung von, was kann man sich eigentlich, traue mich fast gar nicht zu sagen. Aber ich wäre einfach gerne an einem Ort, wo ich mit Tieren in der Wildnis Zeit verbringen kann.
Ja, warum auch nicht? Also wenn alles klappt, fahre ich heuer nach Namibia.
Mhm.
Das zweitdünnst besiedelte Land der Welt. Also da trifft man nicht so oft Menschen, wenn man nicht will. Und das sind sehr viele Tiere. Ich habe jetzt extra zwei Dokus auf ORF angeschaut über die Tierwelt von Namibia.
Cool.
Habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, vor den meisten von denen. Aber ja, sie sind wunderschön.
Ja.
Und die Wüsten sind halt auch sehr schön.
Voll.
Und diese komischen deutschen Kolonialstädte, die da übrig geblieben sind, sind für mich als gelernten Soziologen auch wunderschön.
Also ah ja.
Freue mich schon sehr.
Sehr cool. Ich war nur in der Sahara bisher und das mochte ich sehr gern. So, ja, dann trifft man einfach bei einem Brunnen mitten in der Sahara ein Kamel. Dann hatte ich sehr intensiven Augenkontakt mit einem Kamel. Ich glaube, es waren ja sehr besondere Momente. Die hätte ich gerne, vor allem in meiner Pension.
Bisschen traurig ist leider, dass die Temperaturen steigen und fürchte in Afrika noch einmal.
Ja, es wird eng.
Das wird leider eng, ja.
Mhm.
Wichtigste Band für dich hier und heute?
Ich sage jetzt Nino aus Wien.
Cool. Hat er auch eine neue Platte?
Mhm.
Schon gehört?
Er hat sie mir schon geschenkt, aber ich kann sie nicht hören, weil ich kein CD-Player
habe. Ja, angeblich geht es um Wiener Lieder, aber so wie immer beim Nino.
Es weiß man nicht, genau.
Naja, es ist ein Spiel natürlich. Ich habe Gott sei Dank eine digitale Kopie bekommen. Weil mit CD ist echt ein bisschen schwierig mittlerweile.
Ja, es ist schwierig.
Welches Buch liegt denn gerade auf deinem Nachtkastel?
Hässlichkeit von Moshtari, fällt der Nachname nicht ein. Ja, ist sehr spannend. Setzt sich so mit Schönheitsidealen auseinander und es ist eine, ich hoffe, es stimmt, persische Künstlerin und Schriftstellerin.
Spannend. Peinlichstes Hobby?
Ich sage immer, ich habe keine Hobbys. Weil Hobbys sind, glaube ich, so abgetrennte Dinge, wo man einmal in der Woche hingeht.
Mhm.
Sowas wie Boccia.
Ja, Federball, Bingo.
Ich glaube, ich habe keine Hobbys.
Du hast keine Hobbys.
Ich finde das Wort auch ganz komisch.
Ist komisch, ja.
Oder?
Mhm.
Weil wenn man was, ja, das verstehe ich nicht.
Obwohl, ich habe Hobbys.
Wirklich?
Ja, ich glaube schon. Radfahren mittlerweile.
Ist das ein Hobby?
Ja.
Weil das ist ja auch einfach ein Fortbewegungsmittel.
Ja, dann das kann ja trennen oder das kann ja beides sein.
Mhm.
Aber das, also schön finde ich am Hobby, dass es keinen Zweck haben muss.
Ja.
Weil ich habe immer bei mir das Gefühl gehabt, ich mache ganz viele Sachen, mit denen ich dann Geld verdiene.
Ja.
Und das ist natürlich praktisch, wenn man was macht, was man vielleicht gern macht und dann verdient man Geld.
Sehr praktisch.
Aber ich finde es halt total schön, wenn man Sachen macht, mit denen ganz sicher nie Geld verdienen wird. Zum Beispiel mit Radfahren in meinem Fall oder mit Fußballspielen in meinem Fall oder mit jeder Art von sportlicher Betätigung. Niemals.
Ja.
Ja, und wahrscheinlich viele Leute musizieren halt, weil sie sich denken, ja, das ist einfach schön und da habe ich aber nicht den Zwang, dass ich damit, das wird bei dir eher flach fallen.
Voll. Und ich muss sagen, also ich habe ADHS und deshalb funktioniert mein Gehirn manchmal so anders. Und ich glaube, ich habe irgendwie mal gehört, so Leute mit ADHS, für die ist dann, also man unterscheidet dann, glaube ich, nicht zwischen einem Hobby oder Arbeit oder so, sondern es fühlt sich irgendwie alles gleich an. Ich kann es nicht so genau beschreiben.
Weil es gleich wichtig ist.
Genau, ja.
Mhm. Letzte Frage, rot oder schwarz? Ist nicht politisch gemeint.
Einfach, was ich schöner finde?
Genau.
Okay, ich sage rot.
Sehr gut, das ist richtig.
Das ist richtig.
Robert da drüben schüttelt den Kopf, weil für ihn ist schwarz die schönste Farbe.
Ah.
Es ist aber eh umstritten, ob schwarz überhaupt eine Farbe
überhaupt
ist.
Überhaupt eine Farbe.
Aber bei mir herinnen ist rot eine sehr, sehr gute Antwort.
Wegen dem Hut vom Haubentaucher.
Der Hut vom Haubentaucher ist deswegen rot, weil rot eine schöne Farbe ist.
Ah.
Liebe Rahel, herzlichen Dank für den Besuch. Alles Gute mit der neuen Platte, alles Gute mit der Natur. Das wird sicher cool. Wenn ihr die Chance habt, die Rahel irgendwo zu sehen, dann lasst euch diese Chance nicht entgehen. Und wenn ihr zufällig irgendeine Veranstaltung habt, die ihr gern moderiert haben möchtet, dann ruft es auch mal an. Vielleicht geht sich das ja in Ihrem Kalender aus. Bevorzugte Themen vielleicht noch bei Veranstaltungen?
Feminismus und Musik und Tiere.
Okay, wow. Aber so Tierpark Schönbrunn braucht jetzt nicht anrufen, oder?
Kann auch, aber ich finde Zoos nicht so cool, aber, weil die ja, Tiere eben, so arm sind.
Das dachte ich mir, ja. Also ich denke, man sollte vielleicht von den drei Themen, sollten zwei, also wenn man Feminismus und Tiere zum Beispiel, dann geht es wieder.
Feminismus im Tierreich.
Mhm. Auch ein interessantes Thema.
Mhm, fände ich spannend. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Und Einladung auch, dass alle Leute in die Postgarage kommen, weil je nachdem, wann die Sendung jetzt ausgestrahlt wird. Aber ich glaube, wir spielen am 10.04. und es wird auch Resi Rainer auftreten. Und es wird sehr schön. Ja, danke für die Einladung.
Danke dir. Und danke an dieser Stelle an das Pod für die Produktion. Danke an Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Danke an die Hörerinnen und Hörer vor allem, die sich das immer brav anhören und die sogar manchmal Feedback geben. Es könnte durchaus noch mehr Feedback sein, aber okay.
Gibt Feedback.
Es gibt ab und zu Feedback, aber zum Beispiel die letzte Folge, da hätte ich mit viel Feedback gerechnet und es ist nichts gekommen.
Du musst Leute einladen, die Skandale verursachen.
Ich glaube, ich habe die drei Leute, die sich total über mich aufregen, schon rausgeschmissen und die anderen sagen das dann nur so privat irgendwo mal, ja, ich höre das eh.
Aber so wilde Leute, weißt du, wo dann alle schreiben, so, wieso ladest du ihn ein?
Wer wäre das zum Beispiel?
Mir fallen mir nur Richard Lugner ein, weil den finde ich so komisch.
Wer prinzipiell wahrscheinlich, also ich habe gestern ein Video von ihm gesehen, da denke ich mir, ja, eigentlich sollte man noch schnell machen, ja.
Oder?
Hm.
Du könntest ihn fragen einfach.
Ja, ich würde ihn gerne fragen, was er sich dabei gedacht hat, wie er mit diesem Vibrator das Video gemacht hat und gesagt hat, das ist super für seine Freundin, wenn er nicht da ist, dann ersetzt dieses Teil den ganzen Richie.
Ah, super.
Darüber würde ich gerne mit ihm reden. Ob er wirklich glaubt, dass das der ganze Richie ist.
Mit dem kann man beim Frühstück sitzen, dem Vibrator.
Ja gut, das ist dann vielleicht doch wieder mehr Konzept für Claudia Stöckl, muss man ehrlich sagen. Ah. Die macht das eh super. Ja, okay, lass mal es gut sein für
und
heute.
Und jetzt singe ich noch was.
Und jetzt singst du noch was, ja. Das allerdings wird dann ganz am Anfang ausgestrahlt.
Okay,
und ausgemacht.
Okay.
Passt. Herzlichen Dank an alle und bis zum nächsten Mal.
Das war der Haub und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut.
Produziert das Pod, deine Podcast-Agentur.